Es ist wieder Zeit für einen Matchplan und damit herzlich willkommen zur 38. Folge der Fußballsendung der Oberösterreichischen Nachrichten mit einem Rückblick auf die zweite Runde, die vor allem für die oberösterreichischen Bundesligisten ganz anders verlaufen ist wie noch der Auftakt in die neue Saison. Und wir schauen natürlich auf den dritten Spieltag und das Heimspiel des LASK gegen Red Bull Salzburg am Samstag um 19.30 Uhr und Blau-Weiß Linz ist zu Gast beim Aufsteiger, beim GRK, ebenfalls Samstag um 17 Uhr. Gleich vorweg, die SV Ried, die hat heute leider keinen Platz im Programm aufgrund des Feiertags. Wir wünschen den Innviertlern natürlich das Beste am Freitagabend beim FAC und hoffen auf den dritten Sieg in Folge. Und über all das spreche ich heute mit Günter Mayhofer, Sportredakteur und ausgewiesener Fußballexperte. Hallo Günter.
Hallo.
Starten wir beim LASK. Du hast den Umfaller gegen Altach analysiert, hast dich damit beschäftigt und herausgearbeitet, was denn da verbesserungswürdig ist. Beginnen wir bei Punkt 1 der defensiven Stabilität und wir haben das Wort Restverteidigung gelernt.
Also selbst wenn eine Mannschaft den Ball hat, muss man immer darauf vorbereitet sein, dass irgendwo der Ball verloren geht. Und dann braucht man eine Absicherung, da braucht man Zuständigkeiten, da braucht man Abläufe. Und wenn das nicht funktioniert, so wie man das trainiert hat, so wie es gegen Altach war beim LASK, dann ist man halt offen.
Ja, einige Eigenfehler, die da auch passiert sind, um eben dann hinten total offen zu sein. Restverteidigung ist jedenfalls beim LASK ein Riesenwort. Das hat auch Kapitän Robert Schul gesagt. Und einer, der viel und vor allem auf hohem Niveau verteidigt hat, das ist Florian Klein. Was und welche Spieler braucht es denn für eine perfekt organisierte Verteidigung?
Ja, ganz ein wichtiger Punkt ist immer bei defensiver Stabilität für mich die gesamte Mannschaft. Also oft ist es ja dann so, oder natürlich für viele Leute, die sich jetzt vielleicht anschauen und nicht ganz so im Fußball drinnen sind, dann sagt man schnell einmal, ja, die Abwehr ist ein Wahnsinn und was die für Fehler machen, viel zu offen. Das Fußball heutzutage ist einfach ein Mannschaftssport, wo von vorn bis hinten in jeder Situation vieles passen muss, nicht immer alles ab und zu hoppen, kann man trotzdem nochmal was wegverteidigen. Aber prinzipiell muss einfach so viel stimmen, du musst vorne sofort draufgehen, weil wenn du das nicht machst und du stehst mit der Abwehr hoch, hat der Gegner keinen Druck und du kannst natürlich drüber spielen und dann schaut die Abwehr schlecht aus. Das ist immer ganz ein wichtiger Punkt, den man ein bisschen mitverfolgen kann, glaube ich, wenn man sich einmal ein Spiel anschaut und man denkt sich, boah, die Abwehr, die läuft ja nur hinten noch, auch einmal, was passiert vorne, wie gehen die drauf, wie schalten sie um. Wenn das nicht stimmt, ist schon mal unglaublich schwierig. Ich finde auch jetzt bei Salzburg spielt zurzeit eine Abwehr, vor allem in der Innenverteidigung, wo man noch nicht genau weiß, ist das wirklich so stabil, dass die international oder auch national jetzt für die gesamte Saison wirklich da auf ganz, ganz hohem Level performen können. Aber die machen es dann trotzdem auch gut. Also sie sind kompakt. Der Sechser jetzt, muss immer wieder mithelfen. Und das kann man einfach nicht mehr so differenzieren, dass man sagt, die Abwehr stimmt nicht. Natürlich brauchst du in gewissen Phasen eine Routine und auch eine Aggressivität, damit du nochmal was klärst. Wenn das auch nicht hundertprozentig passt, ist schwierig. Aber ich glaube da eher immer daran, dass du solche Sachen nur als Gesamtheit lösen kannst. Wenn du das nicht schaffst, dann machst du jeden Gegner stark. Auch Altach zum Beispiel, hat man ja gesehen. Und von daher gibt es sicher einige Punkte, die du vor allem gegen Salzburg besser machen musst, als wir da haben gegen Altach.
Ja, sicher wieder ohne Andres Andrade. Wir haben darüber gesprochen, seine Schnelligkeit, die fehlt da sicher da hinten. Und jetzt könnte Jérôme Boateng tatsächlich ein Thema sein. Stand jetzt Freitag 12 Uhr, wie schaut es da aus?
Er scheint zumindest nicht mehr auf der Liste der Ausfälle auf. Das heißt, dass er spielbereit offensichtlich ist, aber dann spielen wir das steht auf einem anderen Blatt.
Bleiben wir noch bei dieser defensiven Stabilität. Ist das ein Problem, das man jetzt einfach schnell lösen kann, wegtrainieren kann?
Naja, das hat zwei Seiten. Grundsätzlich ist einmal Defensive leichter zu trainieren oder man sieht schneller Effekte, als wenn man Offensive trainiert. Bei Offensive kommt es an auf Ideen, auf Kreativität. Bei Defensive geht es mehr um Abläufe und um Strukturen und da hat man als Trainer schneller einen Zugriff, kann man schneller etwas bewegen. Die Frage ist halt, habe ich die Spielertypen, die das dann umsetzen können? Und dann kommen wir wieder auf die individuelle Qualität. Ist der Spieler bereit, das so aufzunehmen, wie es vorgegeben ist? Kann er das überhaupt durch seine Spielübersicht, durch seine Positionierung, kann er das überhaupt schaffen? Ist er instinktiv so gepolt, dass er das umsetzen kann?
Ja, bevor wir jetzt über die anderen beiden Punkte sprechen, hören wir jetzt LASK-Trainer Thomas Darasch nach der Heimniederlage gegen Altach. Woran ist es denn heute gescheitert, dass man sich das, was man sich vorgenommen hat, dann schlussendlich doch nicht in 3 Punkte umgesetzt hat?
In allererster Linie an der Effizienz vom Tor. und an der Ungeduld zweite Halbzeit. Bei uns hat dann vielleicht ein bisschen die Struktur gefällt, weil wir wieder angefangen haben, ähnlich wie in Hartberg, zu sehr mit dem Ball am Fuß am Feld herumzufahren. Ich glaube, wenn wir den Ball genauso flüssig und schnell laufen hätten lassen wie erste Halbzeit, dass wir uns mehr zwingendere Chancen zweite Halbzeit ausspielen hätten können.
Was heißt das jetzt irgendwie alles zusammengefasst? Natürlich, die Erwartungshaltung ist hoch. Wie würden Sie es bezeichnen? Schuss vor den Bug? Oder wie ordnen wir das jetzt ein?
Ein Schuss vor den Bug wäre es gewesen, wenn meine Mannschaft das Spiel nicht ernst nimmt, wenn nicht alle versuchen, ihr Bestes zu geben. Wenn wir uns nicht an die taktische Marschrichtung halten und so weiter. Das war alles nicht der Fall. Wir haben verloren, das nehmen wir ja, so wie es ist. Es tut sehr weh, weil wir Fußballer bleiben ja immer ewige Kinder und du weißt, wie das weh tut, wenn du was verlierst. Und so ein Match zu Hause im eigenen Stadion zu verlieren, obwohl du die mit Abstand spielbestimmende Mannschaft bist, das tut sehr weh. Aber ich kann es einordnen und meine Buben, ja, müssen auch akzeptieren, dass auf dem Weg, den wir vor uns haben, jetzt auch nicht nur jeden Tag die Sonne scheint, sondern auch manches Mal ein paar Wolken sind und die haben wir halt jetzt, aber es liegt an uns, wie wir damit umgehen.
Ja, diese Effizienz vom Tor, Darasch hat das angesprochen, sprich Chancenauswertung, das war für dich auch ein Punkt. Sehnt man da jetzt Maximilian Entrup noch mehr herbei? Wie ist da jetzt die Situation da im Sturm?
Marin Jovicic hat auch schon bewiesen in den Phasen, dass er Tore schießen kann. Ich glaube, es liegt jetzt nicht an wer da jetzt der zentrale Stürmer vorne ist, daran liegt es nicht.
Ja, und noch dazu, die anderen Spieler haben auch schon unter Beweis gestellt, dass sie wissen, wo das Tor steht. Aber diese Ungeduld, die Darasch da angesprochen hat in der zweiten Halbzeit, war es für dich auch ungeduldig?
Ja, hat vielleicht nicht so ausgesehen, weil man ja viel quer gespielt hat und versucht hat, irgendwie die Lücke zu finden. Wenn man aber die Lücke reißen will in eine tiefstehende Abwehr, dann muss man das Ganze schneller machen, weil dann nur dann geht eine Lücke auf und nur dann bewegt man den Gegner und dann gibt es die Möglichkeit, dass dort irgendwo eine Lücke aufgeht. Und eben dann ist die Ungeduld gekommen, weil man gesehen hat, weil die Spieler gesehen haben, da kommt nichts, da kriegen wir keinen Raum, hat er dann einer irgendwas probiert, weil er was probieren wollte. Und das sollte halt nicht passieren, weil so verlierst du alle deine Abläufe.
Ja, und dazu kommt Punkt 3, die Widerstandsfähigkeit, so hast du es beschrieben, das heißt, diese Negativerlebnisse schnell zu verkraften, sprich die Moral zu zeigen, dass man auch trotz eines Gegentors jetzt weiterhin an seinem Plan festhält.
Nein, ich will keinem vorwerfen, dass er nicht alles gegeben hat. Das wäre auch verkehrt, das stimmt auch nicht. Es hat jeder probiert, nach bestem Wissen und Gewissen seine Leistung zu bringen. Fakt ist aber auch, dass man nach dem 1-2 Schwierigkeiten gehabt hat, irgendwie einen Umschwung in die Partie zu bringen. Man ist eher langsamer geworden als schneller, wie ich vorher erklärt habe. Und dadurch wird es halt immer schwieriger. Und dann verlässt man halt ein bisschen den Plan, den man eigentlich hat, weil jeder irgendwie auf eigene Faust versuchen will, das Blatt zu wenden. Also sollte trotzdem, nachdem es in der ersten Halbzeit ja relativ gut funktioniert hat, sollte man trotzdem bei diesem Plan bleiben. Wobei man auch sagen muss, Altach hat in der Halbzeit etwas an der Ausrichtung etwas umgestellt und darauf hat der LASK eigentlich keine Antwort gefunden.
Ja, und es tut jedenfalls sehr weh, das hat Darasch gesagt, dass man dieses Spiel verloren hat gegen einen Gegner, Zitat Darasch, bei dem schon der Hut brennt, schon sehr früh jetzt brennt das sicher nicht beim LASK, aber man hat immer ein bisschen den Eindruck, da geht es schlagartig von links nach rechts, von oben nach unten. Warum ist das so? Aufgrund der hohen Erwartungshaltung?
Naja, dass der LASK keine Konstanz ins Spiel bringt, das ist kein neues Thema. Das verfolgt den LASK schon lange und Kapitän Robert Schul hat auch vor der Saison gesagt, naja, was fehlt uns für ein Top-Team? Die Konstanz. Und so wie es aussieht, sucht man die weiter.
Ja, und man sucht jetzt sicher auch ein bisschen bessere Stimmung. Was kann denn dennoch Positives mitgenommen werden aus dieser Partie gegen Altach, Kapitän Robert Schul?
Wie gesagt, habe erste Halbzeit sehr gut, die Chancen machen, dann nochmal ein ruhigeres Spiel, dann müssen die öffnen und dann kriegen wir unsere Räume dahinter. Und zweite Halbzeit, wenn wieder mal sowas passiert, dann müssen wir mehr Ideen haben. Mehr Ideen über die Seiten, durch die Mitte, variabler spielen und da haben wir genug Arbeit vor uns. Was ich auch noch sagen will, ist riesen Respekt an unsere Fans von der Fantribüne, aber man muss auch sagen, auf der Gegengeraden sind auch einige irre. Die eine kommen ins Stadion, das pfeifen und da muss ich mich hinterfragen, ob ich ein LASK-Fan bin.
Es gab da vereinzelt Pfiffe von Seiten der Fans und auch die aktive Fanszene, die hat ja auch boykottiert, diese 19 Minuten und 8 Sekunden aufgrund des Gründungsjahres und der Grund dahinter ist ja, wie wir wissen, diese dritte Dressenfarbe eines Sponsors. Und ich kann mir jetzt in diesem Kontext nur vorstellen, sportliche Erfolge sind jetzt das Wichtigste in dieser Situation, oder?
Ich glaube, sportliche Erfolge sind immer das Wichtigste, egal ob es jetzt rundherum ruhig ist oder ob es ein bisschen lauter ist. Beim NAS gibt es immer Nebengeräusche. Und wenn ich jetzt diese Aussage vom Kapitän höre, der war unglaublich enttäuscht, dass diese Partie verloren gegangen ist. Ich glaube, wenn man ihn heute fragen würde, würde er das nicht mehr so sagen. Aber er war halt geladen und war halt enttäuscht, dass man dieses Spiel verloren hat. Und dann sagt man halt so etwas, was man vielleicht nachher bereut.
Schul hat auch immer wieder gesagt, es fehlt diese Ideen. Wir haben darüber gesprochen, über diese Kreativität. Aber freilich, es geht unterm Strich ums große Ganze, Florian Klein.
Philosophie ist einmal das Allerwichtigste. Also du musst einmal irgendwie heutzutage eine Identität haben als Verein, was du spielen möchtest. Also da bin ich 100% davon überzeugt und da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, wo du sagst, einmal machen wir das, einmal das. Ich glaube, der LASK ist die letzten Jahre für mich immer trotzdem auch für einen Fußball gestanden, der sich schon an dem orientiert hat, glaube ich, was ein bisschen in Salzburg passiert ist. Zumindest war es zu der Zeit vom Oli Glasner hundertprozentig so, der hat da was entwickelt. Ismael hat das fortgesetzt und dann ist, glaube ich, immer ein Stück weniger geworden. Vielleicht auch, weil Trainer geholt worden sind, die das nicht ganz so vermitteln haben können. Jetzt, glaube ich, auch mit dem Thomas Darasch ein Trainer, der für mich überhaupt nicht das, glaube ich, in seiner Philosophie steht hat, was zu Forme war. Heißt das nicht, dass das schlecht ist. Ich glaube eher, dass er für einen Fußball steht, der Ballbesitz ist, der auch von der Positionierung her ganz was anderes ist. Daher finde ich es ja extrem spannend, wie das dann wirklich gehandhabt wird, welche Richtung orientiert man sich, möchte man immer noch so irgendwie ein bisschen diesen athletischen Bauerfußball spielen oder setzt man wirklich eher auf individuelle Qualität aber auch jetzt als gesamte Mannschaft einfach, was Ballbesitz betrifft, weil ich glaube, ich einfach denke, dass das seine Philosophie ist und das muss immer das sein, der Trainer muss das vermitteln, für was er steht. Und da wird man sehen, wie das zu der Mannschaft passt.
Wie siehst du das?
Naja, schwierige Antwort auf eine Frage, die sehr viel Raum gibt. Fang an, Salzburg und Sturm haben einen Riesenvorteil. Die spielen seit Jahren mehr oder weniger das Gleiche. Also der Trainer wird so geholt, wie er dort hineinpasst. Beim LASK ist man jetzt ein bisschen hin und her. Küper war zu wenig Athletik. Sage, da hat dann auch nicht gepasst. Jetzt haben wir Darasch. Darasch kommt wieder mehr, lieber einen Pass mehr, lieber mehr Kombination. Der LASK war am besten, wie der Florian Klein gesagt hat, und der Oliver Glasner mit sehr klaren Pressing-Fußball ist der schnellste Weg zum Tor. Jetzt geht man ein bisschen mehr den Umweg. Natürlich bleiben diese Elemente erhalten, weil sich der Fußball auch weiterentwickelt hat. Also ohne Pressing wird heutzutage keine Mannschaft mehr erfolgreich sein. Und natürlich hat sich auch Oliver Glasner jetzt bei Crystal Palace weiterentwickelt. Also spielt auch nicht mehr den Fußball, den er beim LASK spielen hat lassen oder bei Frankfurt. Die Sache ist die, der LASK hat, wenn man jetzt schaut, sehr viele robuste, athletische Spieler dazugeholt. Und jetzt spielen wir doch wieder mehr Fußball spielen. Irgendwie sehe ich jetzt nicht eine Fortsetzung in der Linie. Die vergangene Saison, die letzten 7 Spiele unter Thomas Darasch, das war irgendwie ein Mix aus der Athletik, die vorher da war, und etwas mehr spielerischem Element, das Darasch in die Partie gebracht hat, mehr oder weniger als Befreiung. Jetzt hat er die Vorbereitung ganz nach eigenen Vorstellungen machen können. Jetzt hat er ganz die eigene Spielweise den Spielern vermitteln können. Jetzt schaut es ein bisschen anders aus. Und jetzt muss man schauen, ob das auf Sicht erfolgreich sein wird.
Ja, schauen wir, wie es dann laufen wird am Samstag um 19.30 Uhr gegen Red Bull Salzburg zu Hause in der Raiffeisen Arena. Wie schauen da die Vorzeichen aus für dich?
Die Vorzeichen schauen eigentlich aus nach Spektakel. Beide sind offensiv fähig und offenbaren im Rückwärtsgang eher Lücken. Also es kann ein Spektakel werden, kann aber auch sehr einseitig werden. Also da würde ich mir keine Prognose zutrauen.
Ja, Günther, kommen wir zum FC Blau-Weiß Linz. Da ist man gegen den kommenden LASK-Gegner so richtig unter die Räder gekommen, gegen Salzburg. Jetzt wartet die nächste schwere Aufgabe. Wie ist denn da jetzt die Situation beim kommenden Gegner, GRK, Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblinger?
Ich glaube, dass der GRK sehr viel gelernt hat aus unserer Anfangszeit. Die haben uns natürlich mitverfolgt und treten, glaube ich, jetzt zu Beginn schon einiges stabiler auf als wir in den ersten 5 Runden, machen vielleicht nicht den Fehler, dass sie zu hoch attackieren, obwohl die ersten 6 Minuten gegen Salzburg schon Erinnerungen wach werden hat lassen. Aber ich denke, dass GAK am Transfermarkt gute Transfers getätigt hat und mit den vielen Fans im Rücken sind sie ein sehr, sehr ernstzunehmender Aufsteiger.
Bleiben wir noch beim GAK, knapp bis 2:3 zum Auftakt gegen Salzburg. Jetzt den ersten Punkt geholt bei der WSG Tirol. Wie schwer wird sich aus deiner Sicht der GAK tun in seinem ersten Jahr in der Bundesliga?
Ich glaube, Gerhard Scherben hat sehr viel Richtiges gesagt. Also, der GAK ist auch mit einer anderen Spielweise aufgestiegen. Während Blau-Weiß vergangene Saison probiert hat, diese Spielweise in der Bundesliga fortzusetzen und lange leergezahlt hat, bevor man dann eine Adaption vorgenommen hat, hat sich der GAK gleich umgestellt auf etwas mehr defensive Stabilität mit einer Dreier-Fünfer-Kette hinten und hat dort auch mit Martin Kreuzriegler und dem Ex-Lasker und Ex-Rieder Peter Filipovic hat man sich auch richtig Qualität dazu geholt und Erfahrung, die man auch braucht. Also da hat der GAK ganz viel richtig gemacht.
Bei Blau-Weiß jetzt nach so einer Niederlage ist das jetzt relativ schnell zu verdauen, wenn man sagt, okay, war ja Salzburg, da kann man schon mal verlieren.
Muss man, es bleibt ja auch nichts anderes übrig. Wenn man verliert, dann kann man in Salzburg verlieren. Niemand wird der Mannschaft da einen Vorwurf machen. Der Trainer wird natürlich die Kritikpunkte herausholen, aber mit Punkten in Salzburg kann man nicht rechnen. Jetzt muss man eher schauen, dass man die Punkte holt gegen Gegner, die auf Augenhöhe sind oder darunter, und dazu zähle ich den GAK.
Ja, jetzt hat man sich jedenfalls abgelenkt beim FC Blau-Weiß Linz beim öffentlichen Training, das jetzt stattgefunden hat mit den Fans. Und jetzt heißt es, dieses 1:5 in Salzburg so rasch wie möglich in Vergessenheit zu bringen, Mittelfeldmann Christian Dobras.
Gegen Salzburg haben wir die Rechnung präsentiert bekommen, die wir natürlich nicht geglaubt haben. Aber ich glaube, das ist ein guter Weckruf einfach für das nächste Spiel, weil beim GAK wird es nicht einfacher. Die rechnen sich, glaube ich, einiges aus gegen uns als Aufsteiger, und von dem her war es ein schlechtes, aber gutes Ergebnis.
Ja, wie angesprochen, jetzt gehen sie gegen den Aufsteiger, gegen den GAK. Wie sind denn die schon in der Liga angekommen?
Ja, die werden sich natürlich denken, die haben zu Hause gegen die Salzburger knapp verloren und jetzt haben sie den ersten Punkt geholt und jetzt kommt Blau-Weiß Linz. Das war letztes Jahr bei uns als Aufsteiger nicht anders. Die werden sicher einen Dreier holen wollen vom eigenen Publikum und wir werden uns einfach dagegen stellen.
Ja, und zwar womöglich ohne die Nummer 1, ohne Tormann Nicolas Schmidt, der soll jetzt vor einem Wechsel nach England zum FC Portsmouth stehen. Wie schwer ist es da, dass man in dieser Phase, ob jetzt in dieser Phase oder ein bisschen später, sehr wahrscheinlich dahingestellt, aber seine Nummer 1 tatsächlich verlieren könnte?
Es ist nie gut, wenn man eine eingespielte Gruppe irgendwo auseinanderreißt. Nicolas Schmidt ist seit Jahren die klare Nummer 1. Offenbar versteht er es auch gut, die Abwehr vor ihm zu sortieren. Das ist die große Umstellung dann, wenn ein neuer Tormann hereinkommt. Der hat vielleicht einen anderen Anspruch, sieht etwas anders. Aber wenn ich eine Position neu besetzen will, dann wird es wahrscheinlich am ehesten der Tormann sein. Wenn ich eine ähnliche Qualität habe, dann tut es womöglich am wenigsten weh, wenn man den Tormann wechselt.
Und das wäre nominell auch Andreas Luxe, der da hinter Schmidt zum Einsatz kommen könnte, aber es kommt offenbar ein neuer. Günther, ich sage danke fürs Gespräch und deine Analyse. Und das war sie, die 38. Folge der Fußballsendung der Oberösterreichischen Nachrichten. Auch nächste Woche sind wir dann am Freitag zurück aufgrund des Europacup-Einsatzes des LASK am Donnerstag gegen den FCSB Bukarest. Nächsten Freitag dann vor der 4. Runde, wie gesagt, zurück vor dem Heimspiel des FC Blau-Weiß Linz gegen Rapid. Und der LASK, der ist dann zu Gast bei der Wiener Austria. Die Innviertler aus Ried, die empfangen den FC Liefering. Und damit sage ich danke fürs Zusehen und fürs Zuhören beim Matchplan der Oberösterreichischen Nachrichten auf TV1, auf Nachrichten.at und allen gängigen Podcast-Plattformen.